Ich komme aus einer Familie, die gottesfürchtig war, in der wir irgendwie an Gott geglaubt haben und gebetet haben. Aber irgendwo tief in mir hat trotzdem was gefehlt. Und das kann man, wenn man ein bisschen sensibel ist als Kind, auch schon merken. Man erlebt dann aber auch, dass wenn man zum heiligen Antonius betet, mal was findet, also das, an dem liegt es nicht, aber irgendwie hat in mir was gefehlt. Irgendwie war für mich Gott weit weg. Und ich hätte viel drum gegeben, wenn sich es hätte ändern können, wenn ich Gott so richtig nah hätte erleben können. Ich bin manchmal in der Kirche gesessen und habe mir so gedacht, Mensch Gott, du musst eigentlich das faszinierendste Wesen im Universum sein. So, vielleicht nicht mit den Worten jetzt, aber so ungefähr. Das faszinierendste Wesen, was es überhaupt gibt, das müsstest eigentlich du sein. Und eigentlich müsste man sich so richtig freuen können an dir. Aber die Leute schauen alle so traurig rein und es ist alles so schwer. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, ich verstehe nicht, worum es wirklich geht. Aber ich war hungrig, ich war auf der Suche. Und schon mit 8 Jahren habe ich es erlebt, dass ich einmal in der Schule aufs Klo gegangen bin. Und dann habe ich einen eigenartigen Gedanken gedacht für einen 8-jährigen Buben. Ich habe nämlich gedacht, was ist, wenn das Leben nicht alles ist? Wenn das Leben sich so verhält zu einem viel größeren, umfassenderen Leben, so ähnlich wie ein Traum sich verhält zu diesem Leben. Also ein Gedanke, auf den kommt der 8-Jähriger nicht so ohne weiteres. Ich glaube, dass mir der Gedanke von Gott geschickt war. Ich habe ihn auch nicht vergessen, der hat natürlich ein bisschen Angst gemacht. Und das sind noch einige Jahre vergangen und in diesem Sommer sind es dann 20 Jahre, wo mir jemand gesagt hat, dass ich eine persönliche, freundschaftliche Beziehung zu Jesus Christus haben kann. Und natürlich hätte ich mich rausreden können. Ich bin eigentlich immer in die Kirche gegangen. Ich war ein braver, anständiger Bub, eigentlich braver als manche andere. Ja. Musterschüler, die Eltern waren eigentlich auch ganz zufrieden mit mir. Also in dem Alter, weil die Leute oft sagen, Mensch, ich bringe keinen um, ich brauche Gott eigentlich nicht. Als ob es darum ginge, dass ich keinen umbringe. Also wer will den Geist so rabiat zeigen? Aber all das hätte ich sagen können. Ich habe einen ordentlichen Religionsunterricht. Ich bin gut dabei, lasst es mir in Ruhe. Aber tief in mir habe ich gemerkt, dass das nicht mir weiterhelfen würde. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen und habe gedacht, okay, probieren geht über studieren. Ich probiere mal aus, ob das stimmt. Und das hat schon einmal ein weiser Philosoph und Mathematiker, der Blaise Pascal, gesagt, vor, ich glaube, über 300 Jahren. Wenn man überlegt, gibt es Gott nicht, mach doch mal den Versuch, leb doch mal ein paar Monate, als ob es Gott gäbe. Und schau, was passiert. Führ doch mal ein Selbstexperiment durch. Denn Jesus Christus ist ja nicht so einer, der uns in die Pfanne haut, wenn wir so unverfroren uns ihm nahen, sondern er sagt ja auch in seinem Wort, kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Probiert es aus, ja. Wohl dem Menschen, der ihm vertraut. Wir können Gott kosten, wir können ihn ausprobieren, wir können uns probeweise mal auf ihn einlassen. Und der Pascal hat damals ja auch gesagt, wenn es wirklich 50-50 wäre, wenn man sich wirklich nicht entscheiden könnte, gibt es Gott, gibt es ihn nicht, dann wäre ich immer noch besser dran, wenn ich an Gott geglaubt habe. Denn wenn es Gott gibt, und ich habe nicht an ihn geglaubt, nicht mit ihm gelebt, dann kommt das bittere Aufwachen, die Bilanz am Ende meines Lebens. Wenn ich aber Gott vertraut habe und es sollte ihn dann doch nicht geben, habe ich zumindest ein erfülltes und sinnvolles Leben gelebt. Also wenn ich mit Gott lebe, an Gott glaube, kann ich eigentlich nichts falsch machen. Und ich habe mir damals auch, das habe ich damals noch gar nicht gewusst, aber ich habe gedacht, probieren geht über studieren, Augen zu und durch. Und jetzt beten und jetzt mal probieren, was passiert. Und in dem Augenblick, wo ich einfach so in einfachen Worten Jesus Christus gebeten habe, dass er in mein Leben kommt, da bin ich mit einer Freude erfüllt worden, dass ich gedacht hätte, mein Herz würde zerspringen. So eine immense Freude. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so eine Freude haben kann. Wir alle sind irgendwie auf der Sehnsucht nach Glück. Warum wollen wir Ansehen haben? Warum machen wir Karriere? Warum Wir sehen uns doch alle, auch in Beziehungen, wir sehen uns nach Glück, nach Erfüllung, nach Zufriedenheit, nach dem, was die Bibel auch Glückseligkeit nennt. Einer tiefen Erfüllung des Herzens. Und das habe ich da erlebt. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und seitdem ist eine Geborgenheit in meinem Herzen und ein Friede in meinem Herzen und ein Getragensein, das mich nicht mehr verlassen hat. Sicher gibt es mal bessere und mal schlechtere Tage, wie bei euch auch, wie es bei jedem vorkommt. Aber ich habe es nie bereut. Ich habe es nie bereut, dass ich damals vor 20 Jahren es einfach ausprobiert habe. Und einfach es gewagt habe mit Jesus Christus. Und eine Freude, ein Friede, mein Gewissen war schlagartig sensibilisiert. Es war in mir wie ein Motor angeworfen. Auf einmal wollte ich die Bibel lesen, die war vorher ein altmodisches Buch. Und auf einmal wollte ich die Bibel lesen, für einen 15-Jährigen eine ungewöhnliche Sache. Ja. Auf einmal wollte ich beten, und zwar richtig gescheit beten. Ja. Mich hat es dahin gezogen, wie ein Motor, der mir angelegt, ein Schalter, der mir umgelegt war. Und das, ich bin nicht irgendwo indoktriniert, bearbeitet, behämmert worden in irgendeiner Weise. Nein, irgendetwas war in mir geschehen. Und ich glaube, ich habe damals, die Bibel nennt es so, den Heiligen Geist empfangen. Etwas, wo ich noch Jahre davor bei der Firmung vergeblich drauf gewartet habe. Obwohl ich das auch schon ernst gemeint habe. Aber da, kurze Zeit später, habe ich diesen Frieden, diese Freude, diese Nähe zu Gott, diese Freundschaft mit Gott erlebt. Und ja, und seitdem bin ich natürlich der ganzen Sache auf der Spur. Ich habe also dann die Bibel studiert und die alten Sprachen gelernt, damit man die Texte auch ganz gut verstehen kann. Und ja, ich wollte einfach dem auf den Grund gehen, was ist mir da widerfahren? Was ist da in mein Leben gekommen? Und ich habe natürlich auch nicht meinen Mund halten können, wenn man sowas Tolles erlebt, dann muss man davon weitererzählen. Und ich habe es erlebt mit kranken Leuten, die an der Schwelle des Todes waren, was da für ein Friede plötzlich einkehrt, wenn die sich nochmal für Gott öffnen. Ich habe es erlebt mit Kindern, mit Ausländern, ich habe es erlebt mit Reichen, mit Leuten, die also Sandler sind, auf der Straße leben. Ich habe erlebt, ich hab so richtig gedacht, Mensch, jetzt musst du mal ein bisschen selbstkritisch werden. Zum Schluss geht hier irgendeine Psychomasche ab. Du hast irgendeine suggestive Wirkung auf Leute. Und irgendwie durch Sympathie und sonstige Übertragungen und Projektionen erleben die Leute was Ähnliches wie du. Da haben wir gedacht, Mensch, jetzt muss man das Experiment unter verschiedenen Gegebenheiten umsetzen. Ja, mal mit Jungen, mal mit Alten, mal mit Leuten, die dir unsympathisch sind, mal mit Leuten, die komisch sind. Und wo immer, ich habe gemerkt, der gemeinsame Nenner, wo immer Leute sich auf Jesus Christus einlassen, ganz unabhängig von mir und meiner Persönlichkeit, die sind so verschieden von mir, wie man nur verschieden sein kann. Aber sie machen auf ihre Weise eine ähnliche Erfahrung. Sie berühren Wahrheit, sie berühren Ewigkeit. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute hier bin und freue mich so, dass ich auch von meinem Freund Charlie eingeladen worden bin, heute zu euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Abend, ich hoffe, es lohnt sich für euch, wie auch immer ihr euch entscheidet, wie auch immer ihr durchs Leben geht. Ich hoffe, es wird ein spannender und guter und schöner Abend. Und ich möchte gleich einmal anfangen, euch einen Text vorlesen zu lassen, denn ich habe nicht so eine meisterhafte Stimme wie der Sprecher, den wir jetzt hören. Das ist der Radiosprecher vom Österreichischen Rundfunk in Wien, der immer die Nachrichten spricht. Und also die Stimme wird euch, wenn ihr Ö1, glaube ich, ist es, hört, vertraut und bekannt sein. Und durch auch eine Freundschaft zu jemandem, der ein Freund von ihm ist. Und er setzt sich auch persönlich aufgrund seines Glaubens immer dafür ein, dass am Karfreitag, also heute war es auch wieder, um 3 Uhr diese kurze paar Minuten der Sterbeberichte von Jesus am Kreuz gesprochen werden. Da kämpft er drum, dass es beim Österreichischen Rundfunk gemacht werden darf. Und bisher wurde es noch immer erlaubt und war es noch immer möglich. Und er hat einen Text gelesen, extra auch für uns heute Abend, aus dem Buch des Propheten Jesaja im Alten Testament. Und das Buch Jesaja wird ja oft genannt. Was ist? Ja? Okay, super. Das Buch des Propheten Jesaja wird oft genannt das 5. Evangelium, weil es so tolle Texte enthält. Also es ist eigentlich mein Lieblingsbuch im Alten Testament. Jesaja, das sind die tollen Texte, die man von Weihnachten kennt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das freut dich, Tochter Zion, diese schönen Texte. Mache dich auf und werde Licht, dein Licht geht auf über dir. All diese wunderbaren Texte. Und da findet sich auch in eigentlich dem, man kann das Buch Jesaja in drei Teile unterteilen. Und der Mittelteil beginnt bei Kapitel 40 und geht bis Kapitel 55. Und in diesem Mittelteil des Buches Jesaja, da gibt es ein Mittelkapitel. Und dieses Mittelkapitel ist das Kapitel 53, Jesaja 53, das Lied, das Leidenslied vom Gottesknecht. Und dieser Text ist unwahrscheinlich ergreifend, denn dort wird eigentlich 700 Jahre vor Christi Geburt werden Dinge beschrieben, die eigentlich so auf Jesus Christus passen. Zu einer Zeit, wo man noch nichts wusste von Kreuzigung. Die Kreuzigung war ja keine jüdische Todesart, sondern sie kam ja von den Phöniziern zu den Römern. Erst im 3. Jahrhundert wurde sie eigentlich bekannt. Und da ist ein Text, der viel älter ist. Ein prophetischer Text, ein zukunftsschauender Text. Und dieser Text wird jetzt gelesen. Und jetzt müssen wir schauen, dass der Computer auch mitmacht. Genau. Hören wir von Herrn Wagner vom Österreichischen Rundfunk diesen Text, Jesaja 52 und 53.
Jesaja 52, 13 bis 53, 12. So spricht der Herr: Mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Gerade die sollen ihn sehen, denen er nicht angekündigt war, und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst. Denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen.
Johannesevangelium, Kapitel 19. Und da heißt es in Vers 28, sodass die Schrift erfüllt würde, sagte Jesus: Mich dürstet. Und das ist sehr interessant. Was bedeutet Durst in der Bibel? In der Bibel ist Durst ein oft gebrauchtes sprachliches Bild, eine Metapher für eine qualvolle geistliche Leere und Tod. Wenn wir die Propheten im Alten Testament anschauen, Jesaja, Jeremia oder das Buch der Psalmen, wenn Menschen weit weg sind von Gott, dann heißt es, dass sie durstig sind. Und in einer ganzen Reihe von Stellen bei Jesaja und Jeremia heißt es, ohne Gott verdurstet man. Ein Beispielvers im Buch Jeremia Kapitel 2, da sagt Gott zu den Menschen: Ihr habt euch abgewandt von mir, der Quelle des lebendigen Wassers, und ihr habt euch andere Zisternen und anderen Brunnen zugewandt. Aber ihr werdet verdursten, denn sie sind rissig und können kein Wasser halten. Warum dieser Vergleich mit Durst? Die Bibel sagt uns, dass es da etwas gibt, was unsere Seele braucht. Und zwar genauso notwendig, wie unser Körper Wasser braucht. Da gibt es etwas. Wenn man das nicht innerlich hat, dann verschrumpelt man, dann verbrennt man, dann stirbt man genauso sicher, wie der Körper verdurstet, wenn er nicht genug zu trinken bekommt. Und wissen Sie, was interessant ist? Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier ist, der schon sich mal mit dem Thema Verdursten beschäftigt hat. Ich glaube, die wenigsten. Tod durch Verdursten, Austrocknung, ist ein schrecklicher Tod, ein furchtbarer Tod. Und zwar ein Tod, von dem die Autoren der Bibel viel mehr verstanden haben als wir. Sie lebten in einem trockenen und heißen Klima. Und da gab es damals noch keine Klimaanlage, keine Ventilatoren, keinen Kühlschrank, kein fließendes Wasser aus der Leitung oder aus der Dusche. Die haben noch was verstanden vom Durst und vom Verdursten. Und sehen Sie, das ist ja so eine Ironie beim Verdursten. Das geschieht doch oft gerade dann, wenn es äußerlich heiß ist, wenn die Sonne runterbrennt. Und am Anfang, wenn man Durst hat, dann fühlt man sich innerlich bloß leer und ausgetrocknet. Aber im letzten Stadium des Verdurstens, da meint man, sein Innerstes würde verbrennen. Es ist dieses innerliche Verbrennen gewissermaßen, das einen dann sterben lässt. Man spürt beim Verdursten nicht so sehr die äußerliche Hitze, wenn es denn die gibt, dass die Sonne so stark auf einen runterbrennt, sondern eine innerliche Hitze. Jedes Molekül in dir verlangt, ja schreit geradezu nach Wasser. Aber es gibt nichts zu trinken. Und schließlich meint man, man verbrennt innerlich. Man wird geradezu verzehrt von einer unauslöschlichen inneren Feuersbrunst und Hitzeglut. Es gibt eine Art innerlich von Implosion. So fühlt man sich dann. Und die Bibel lehrt uns, wenn du nicht den lebendigen Gott in der Mitte deiner Seele bekommst, in dein Herz hineinbekommst, wenn du deine Seele in etwas hineintauchst, was nicht Gott ist, zum Beispiel eine Liebe, die nicht Gottes Liebe ist. Sie mag schillernd sein, sie mag verlockend sein und interessant, aber wenn sie nicht Gottes Liebe ist, wenn es ein Anliegen ist, es mag ehrenwert scheinen, aber wenn es nicht Gottes Anliegen ist, irgendetwas sonst, dann wirst du irgendwann einmal existenziell verdursten. Und es wird ein ewiger, ein unaufhörlicher und unstillbarer Durst sein. Und Jesus Christus hat einmal eine Geschichte erzählt über das Jenseits, über das Leben nach dem Tod im Lukas-Evangelium in Kapitel 16. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der gerne diese Geschichte lesen möchte. Gibt es jemand, der vielleicht eine Frauenstimme? Wir sind nicht in der Schule, aber wenn jemand gerne liest. Sonst lese ich. Aber ach, da ist jemand. Wunderbar. Jetzt muss ich was zu Ihnen kommen, weil damit es auch auf der, damit es auch hörbar ist mit dem Mikrofon. Ich komme einfach. Ach, da haben wir ein Mikrofon da. Lukas Evangelium Kapitel 16. Wie ist Ihr Name?
Martina.
Martina. Martina wird für uns lesen. Bitte diese Geschichte von hier bis hier.
Okay. Es war einmal ein. Hast du das Mikrofon hergeschickt? Bitte. Es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb, und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte: Mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast, Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann: Vater Abraham, dann schick doch Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte: Deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche erwiderte: Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie ihr Leben ändern. Abraham sagte: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen von jemand, der vom Tod aufersteht.
Dankeschön. Eine interessante Geschichte. Da sitzt ein armer Mann an der Tür eines Reichen und er bekommt nie Hilfe. Denn der Reiche, er liebt seine Macht und seinen Wohlstand und er missbraucht all das. Er schert sich nicht um den Armen und so weiter. Und dann sterben beide und der gewissenlose Reiche geht an einen Ort der Qual, während der Arme an einen Ort gelangt, wo ein tiefer Frieden herrscht. Herrliche, genussvolle Ruhe und eine geradezu paradiesische Idylle. Und der Reiche sieht den Armen von seinem Ort der Qual aus und er ruft, und was sagt er eigentlich? Mich dürstet, ich habe so einen Durst. Er ruft den dafür zuständigen Vater Abraham, sagt dem Armen, sagt dem Lazarus, dass er doch herkommen soll und seinen Finger in Wasser stecken soll, um damit meine Zunge abzukühlen, denn ich leide solche Qualen in diesem Feuer. Das ist doch irgendwie interessant. Wir hören nicht nur kein Wort der Umkehr oder Reue von dem Reichen. Er will eigentlich den Armen noch immer so behandeln, als ob er sein Dienstbote wäre oder sein Laufbursche, der immer noch unter ihm steht. Der soll mal herkommen und ja, mich abkühlen hier. Mit anderen Worten, der Reiche hält immer noch fest. In der Hölle sozusagen. Und gerade das ist die Hölle. Er hält immer noch fest an seiner Macht. Er ist immer noch ganz der Alte. Mit seiner Seele hat er sich festgesaugt an der Macht. Und das bleibt so. Und das ist es, worum es in der Hölle geht. Die Hölle ist eine Verlängerung dessen, was du hier im Leben ohne Gott gelebt hast. Genauso der Himmel eine Verlängerung dessen ist, was du hier mit Gott gelebt hast. Die Ewigkeit, so oder so, ist eine Extension, eine Verlängerung dessen, was du hier lebst. Nur etwas dramatischer und etwas deutlicher. Leben wir in diesem Leben letztlich ohne Gott, dann wird Gott das ernst nehmen und respektieren und sagen, bitte, leb für immer ohne mich, fern von mir. Und der Reiche hat zu Lebzeiten sich festgesaugt an der Macht und er tut es jetzt umso mehr und er saugt sich daran fest und sagt, das ist gut, das brauche ich, das wird mich befriedigen. Und natürlich wissen Sie alle, wenn man an einem einsamen Floß irgendwo am Meer dahin treibt und am Verdursten wäre, dann ist es doch das Verkehrteste, was man tun kann, wenn man seinen Mund ins Meerwasser hineinhält und das Wasser hineinschlürft. Denn je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man, desto schneller verbrennt man innerlich von diesem Salzwasser. Und so ist es, wenn wir am falschen Wasser trinken, nicht am Wasser des Lebens. Wir schlürfen es in uns rein, gierig, und wir wollen immer mehr. Und am Ende merken wir, es bringt uns um. Abraham schaut herab auf den Reichen. Und was sagt er zu ihm? Er sagt, Sohn, du hattest dein gutes Leben. Mit anderen Worten, du hast das bekommen, was du immer haben wolltest. Und was heißt das? Ich glaube, dass das eigentliche Feuer in der Hölle im Innen brennen wird, nicht äußerlich. Genauso wie beim Verdursten. Und in einer Zuhörerschaft, wie Sie heute Abend hier sind, gibt es auch immer eine Reihe von Leuten, die ein großes Problem haben mit der Vorstellung von einer Hölle. Sie haben ein Problem mit den Bildern, die Bibel davon malt, mit Feuer. Aber vielleicht hilft das Folgende zum Verstehen etwas weiter. Und manche Leute denken, das ist das, was die Bibel meint. Gott nimmt Leute und am Ende des Lebens wirft er sie nieder und sie flehen und wimseln. Oh, Erbarmen, Erbarmen, vergib mir doch bitte, es tut mir so leid. Und Gott würde dann sagen, nein, dafür ist es jetzt zu spät. Und er wirft sie in den Feuerpfuhl und dann dreht er das Feuer auf. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal die Bücher gelesen haben, die große Scheidung, oder die Briefe an einen Unterteufel von C.S. Lewis, diesem englischen Literaturprofessor und Christen, der ja auch die Narnia-Bücher geschrieben hat. Er beschreibt die Hölle in seinen Büchern und ich denke, er beschreibt sie verständlicher für uns in einer gewissen Weise. In der Hölle geschieht das eigentliche Verbrennen innerlich. Wenn wir im Leben unseren Mund in etwas stecken, unsere Seele in etwas hineintauchen, das nicht Gott ist, dann werden wir letztendlich daran zugrunde gehen. Wir werden innerlich verbrennen und verdursten, denn sozusagen jede Phase deiner Seele schreit genauso nach Gott, wie jede Phase deines Körpers nach Wasser schreit. Natürlich nicht am Anfang. Wenn Sie jetzt gerade Getränk getrunken haben, dann sind Sie auch gerade nicht durstig. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Durst kommt. Und als junger Mensch, das ist das Problem, was oft die Ärzte haben, die Gesundheitsberater haben. Sie wollen den jungen Leuten sagen, ernähr dich vernünftig, nicht bloß Fastfood und sonstigen Blödsinn. Sie sagen, iss doch was Vernünftiges. Nicht so fett, nicht so süß, nicht diese Sachen, wo du dann irgendwann später krank wirst und Probleme kriegst. Aber das schmeckt mir jetzt. Warum nehmen Leute so selten, also warum sind Diäten oft so wenig Erfolgsversprechen? Ja, weil es im Moment eben Spaß macht zu essen. Weil eben im Moment, warum, ist doch gar nicht so schlimm. So dick bin ich noch gar nicht im Moment oder was auch immer. Im Moment habe ich keinen Durst. Im Moment geht es mir gut, im Moment bin ich gesund. Was soll ich mich gesund ernähren? Die Schweinshaxen, die schmeckt mir und passt doch. Ja? Oder Alkohol, dass es irgendwann mal Probleme gibt. So fängt es an mit Techtelmechtel in Beziehungen, die man eingehen sollte und so weiter. Der Anfang ist süß, ist verlockend, da ist kein Durst, da ist kein Problem, da sind keine Alarmlampen. Aber im Lauf der Zeit ist die Reue lang und bitter und plötzlich meldet sich der Körper, jetzt wenn man mit seinem Körper verkehrt umgeht. Oder wenn man Workaholic ist und irgendwann mal dann Burnout hat und so weiter. Am Anfang schreit der Körper nicht, aber später schreit er. Und so wird es mit unserer Seele sein. Sie schreit am Anfang nicht nach Gott. Wir hören sie nicht. Wir wissen nicht, sie schreit nach Luxus, sie schreit nach Prestige, sie schreit nach was weiß ich, nach was, nach Mode, nach all diesen Dingen, die Welt uns bieten will. Nach dem schreit sie vordergründig. Aber zutiefst schreit sie nach Glück. Nach einem Glück, das uns kein Mensch, keine Partnerschaft, niemand geben kann. Nur Gott selbst. Und wenn wir mal in die Jahre gekommen sind, das Leben erlebt haben und Enttäuschungen, Frustrierungen haben und wissen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, da sind wir oft so auch von Gott enttäuscht. Dabei wollte er uns schon von Anfang an zu sich ziehen. Er sagt, ich habe dich schon immer geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen. Er hat uns Menschen über den Weg geschickt. Er hat immer wieder auf dich aufmerksam gemacht. Durch Fingerzeige. Manche denken, Gott muss mich toll finden. Ich bin so gesegnet, ich bin so gut drauf, ich bin so gesund, ich habe eine prachtvolle Familie, ich habe einen super Job, mir geht es so wunderbar. Aber die Bibel sagt, weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wir denken, Gott müsste uns eins draufgeben. Wir gehen beziehungsmäßig auf die Seite und denken, jetzt müsste der Blitz vom Himmel kommen. Nein, es geht wunderbar. Wir werden ein paar Tage später im Beruf befördert. Es scheint, als ob wir den Segen gepachtet haben. Nein. Ich habe mir gedacht, Gott will mich strafen, wenn ich sowas mache. So, der muss wohl toll sein. Dass Gott uns oft nicht das gibt, was wir verdienen, ist doch nur seine Güte. Er will uns doch zur Umkehr locken und werben, weil er so gut zu uns ist. Wir denken, das müssen wir sein. Wir müssen so toll sein, weil wir sind so gesegnet. Es ist seine Güte, die uns trotzdem so oft so segnet. Trotzdem es so gut mit uns meint. Aber irgendwann einmal, und wenn es in der Ewigkeit sein wird, nach unserem Tod, werden wir merken, dass wir die ganze Zeit eigentlich die Signale auch unserer Seele überhört haben. Sie hat nach Gott geschrien. Wir haben es nicht gemerkt. Und so ist es beim Verdursten auch. Im Endstadium, wenn man da kein frisches, lebendiges Wasser bekommt, dann trocknet man aus, dann wird es innerlich unkühlbar heiß, dann kommt man um vor Durst. Und als Jesus Christus am Kreuz sagte, mich dürstet, was wollte er denn damit sagen? Jetzt mancher würde sagen, na ganz klar, er hat Durst gehabt. Was will er denn sagen, wenn er sagt, mich dürstet? Wie kann man bloß so dumm fragen, was wollte er damit sagen? Was hätte er denn sonst sagen sollen? Er ist gegeißelt worden, er wurde durch die Straßen gepeitscht, er wurde gekreuzigt, er hing 6 Stunden in der Sonne. Sicher war er durstig. Aber meint er das? Wieso nicht? Bis jetzt hat Jesus sich zu keinem notvollen und schweren Aspekt seines Leidens geäußert. Er hat nicht gesagt, ihm würde irgendwas wehtun, obwohl er so gequält worden ist. Ja, wir wissen doch, was er alles durchgemacht hat, ohne ein Wort sich zu beschweren. Er hat niemals über etwas geklagt. Nein, er sagte das nicht nur, weil er einfach bloß durstig war. Es heißt im Johannesevangelium, dass doch so voller tiefer, symbolträchtiger Sprache ist, dass Jesus sagte, mich dürstet, damit die Schrift erfüllt würde. Ja, welche Schrift? Wenn die Bibel von der Schrift spricht, dann meint sie, so gut wie immer, das Alte Testament. Die Bibel, die es damals gab, als Jesus lebte. Das Neue Testament war noch nicht geschrieben. Und so heißt es im Psalm 22, in den Versen 15 bis 16, Psalm 22. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen auseinander. Mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich sehe mich schon im Grab liegen und du lässt das alles zu. Woher weiß ich, dass Jesus da an Psalm 22 gedacht haben wird? Ganz einfach, weil Jesus zuvor den ersten Vers dieses Psalmes zitiert hat, der da heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das steht am ersten Vers dieses Psalmes. Er hat also an diesen Psalm gedacht. Und warum schreit Jesus jetzt, dass er Durst hat? Wenn wir an die Gewalt denken, die Jesus erleiden musste, an die Schläge ins Gesicht, die Peitschen, die Geißelung, die Dornenkrone, die Nägel, dann sind wir allein schon von dieser Gewalt schockiert und entsetzt. Während manche einwenden mögen da, das war doch nichts Besonderes. So sind damals einige gefoltert und hingerichtet worden. Und heute müssen manche physisch sogar noch mehr leiden. Und stimmt, es war nicht vordergründig das physische Leiden, das die Passion von Jesus so einzigartig machte. Es war das noch schlimmere geistliche Leiden. Verglichen mit dem, waren selbst die schrecklichen äußeren Foltern das kleinere Übel. Aber am Kreuz ging Jesus buchstäblich durch die Hölle. Als Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das keine Überdramatisierung, keine Übertreibung. Es war wirklich so. Als Jesus sagte, mich dürstet, nach all dem, was er bereits durchgemacht hat, könnte es sein, dass er wirklich nur durstig war? Nein, warum ging er denn ans Kreuz? Warum hat er sich selber das angetan? Freiwillig. Und ich sage jetzt etwas, was man missverstehen könnte, aber es wird gleich klarer werden. Er ging nicht vordergründig, er ging nicht zuallererst, um für uns durchbohrt zu werden. Er ging nicht zuallererst, um für uns gefoltert zu werden. Das hat er auch getan. Aber andere Leute können das auch für uns tun. Und sie haben es getan. Für die Familie, für ihr Land sind sie gestorben und haben ihr Leben gegeben. Soldaten, Polizisten, die Feuerwehrleute vom 11. September. Aber bei Jesus war das nicht bloß so. Und solange wir nicht die Größe dessen verstehen, warum Jesus ans Kreuz ging, solange werden wir nicht die Größe ermessen können, was er da vollbracht hat. Was tat Jesus am Kreuz? Er ging geistlich durch die Hölle. Jesus wurde um unseretwillen nicht nur verspottet, bespuckt, geschlagen, nicht nur gekreuzigt. Er ging für uns an unserer Stelle durch die Hölle. Er erlebte das, was jeder von uns erleben müsste. Denn die Bibel sagt uns, dass jeder von uns die Hölle verdient hätte. Das mag jetzt für manche nicht nachvollziehbar sein. Aber nichtsdestotrotz hat Jesus unsere Strafe, unser Schicksal uns abgenommen und durchlitten. Und dazu gehört diese schrecklichste aller Möglichkeiten und schrecklichste aller Orte, wo man sich aufhalten könnte für den Menschen, nämlich für immer in die Hölle geschickt zu werden. Und dort würden wir diese innere Implosion von Feuer erleben, diese ewige Trennung von Gott, dieser unerträgliche Schmerz, diese Hölle, die in unserer Seele auseinanderspringen würde. Jesus durchlitt diese unbeschreibliche geistliche Qual zusätzlich zu all den physischen Qualen stellvertretend für uns. Denn dort am Kreuz fühlte sich Jesus Christus, der innig geliebte und mit Gott so vertraute Sohn, so, als ob er für immer vom Vater getrennt wäre. Er war dort geistlich gesprochen am Verdursten, wegen dir und wegen mir. Er sagte, mich dürstet. Und er meinte das. Er meinte, ich gehe jetzt durch die Hölle. Er sagte damit, ich ging in die Hölle, damit du den Himmel haben kannst. Die beglückendste Geborgenheit in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Ich wählte die entlegenste, unwirtlichste Wüste, damit du den Garten haben kannst, die Oase, das Paradies. Ich wählte den unaufhörlich schrecklichen Durst, damit immerfort du aus der Quelle des Lebens trinken kannst. Nichts weniger als das. Und das ist viel mehr, als die meisten denken, wenn sie es sagen oder hören, Jesus starb für dich. Ja, ist schön, Jesus starb für dich, haben wir auch schon gehört. Ja. Und die Soldaten im Krieg, die starben auch für mich. Und die Polizisten starben auch für mich. Ja. Menschen sterben für mich. Schön, gut. Aber er starb anders als alle anderen für uns. Er starb für dich und für mich. Wir müssen erkennen, er starb und er ging durch die Hölle. Und dann können wir auch verstehen, was im Vers danach steht, als er sagte, es ist vollbracht. Und da ist Jesus, stellen wir uns mal vor, ausgestreckt am Kreuz, seine Hände brutal angenagelt, seine Füße angenagelt. Stellen Sie sich das mal vor. Wenn es ihn irgendwo kitzelt, wenn da Fliegen hinkommen, er kann sie nicht verscheuchen, er kann sich nicht kratzen. So absolut kraftlos und ausgeliefert wirkt er, so völlig besiegt und hilflos, so ohnmächtig. Und wenn er aufs Klo muss, dann muss er es laufen und rennen lassen, wie es den Leuten geht, die im Krankenhaus liegen und die inkontinent sind und die sich schämen, wenn sie die Schwester rufen müssen, weil sie ins Bett gemacht haben. Aber das sieht es keiner und bei Jesus sehen es alle. Das sind Gekreuzigungen mit all dem Blut und dem Schweiß und dem Gestank und dem Urin und all diesen Dingen, die da abgingen. Das war so gotterbärmlich. Was Jesus da erlebt hat. Und dann ruft er, es ist vollbracht, ich hab's vollbracht. Und dieses Wort vollbracht steht in der grammatischen Zeitform des Perfekt. Ich hab's vollbracht und es ist perfekt. Es ist komplett, es ist abgeschlossen. Ein für alle Mal vollendet. Aber was hat er vollbracht? Der erste Petrusbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, sagt es uns. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Dadurch, dass er am Kreuz stellvertretend für uns durch die Hölle ging, führte uns Jesus Christus zu Gott. Und jetzt, wie ist das nachvollziehbar, dass Jesus dieses Erlebnis der Hölle hatte? Denn ein Mensch, der in die Hölle müsste, der erlebt einen solchen Bewusstseinsstress, eine solche Panik und Angst und solches Grauen, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin hier ewig. Aber gut, Jesus hat ja gewusst, nach 3 Tagen kommt er raus. Und das, glaube ich, wäre nicht eine Stellvertretung gewesen, denn dann wäre ihm das erspart geblieben. Als Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat der Vater alle Gewissheit von ihm weggezogen, wie den Teppich, den man jemand unter den Füßen wegzieht. Das war das Schrecklichste, was ihm passieren konnte. Auf einmal wusste Jesus nicht mehr, dass es nur zeitlich ist, dass der Vater ihn auferwecken wird. Auf einmal war es tiefste, rabenschwärzeste, grausamste Nacht. Er war hier diesem unvorstellbaren Grauen und Horror ausgesetzt und er fiel ins Bodenlose, ja, dieser Qualen, dieses Abgrundes, dieses bodenlosen, haltlosen, freien Falles der finstersten Nacht. Das ist die Hölle, die er am Kreuz erlebt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand trägt mich, niemand hält mich, niemand tröstet mich, niemand ist da. Das, was uns hätte passieren müssen, hat er für uns aus lauter Liebe, unvorstellbare Liebe, auf sich genommen. Und er sagt mit anderen Worten, ich habe die unendliche Distanz zwischen Gott und dir überquert. Und ich habe keinen Zentimeter ausgelassen oder abgekürzt, um dich geradewegs in Gottes Arme heimzuziehen und heimzuführen. die ausgestreckten Arme, die angenagelten Arme und Hände von Jesus am Kreuz, wie eine beispiellose Liebesumarmung für dich und für mich. Jesus hat alles, wirklich alles vollbracht, um dich in Gottes Augen völlig annehmbar, völlig wohlgefällig, völlig akzeptabel zu machen und wunderschön. Und all das wartet auf dich. Diese Schönheit, dieses Heimkommen. Es wartet auf den Augenblick, in dem du es im Glauben, in einem kindlichen Vertrauen annimmst und ergreifst und Ja dazu sagst und in seine liebevolle Hand einschlägst. Und wenn man die christliche Lehre in einem kurzen Satz zusammenfassen wollte, wäre es dieser eine Satz, den keine Religion dieser Welt bieten kann. Es ist vollbracht. Das ist das Evangelium. Vollbracht, erledigt. Dieses Wort Tetelestai auf Griechisch, das war der Ruf eines Gladiators, der den Todesstoß dem Feind gegeben hat. Und das hat Jesus getan. Wie ein siegreicher Gladiator im letzten Atemzug noch, es ist vollbracht, hat er der Schlange den Kopf zertreten, hat den bösen Feind besiegt und alles gewonnen und alles errungen. Als Buddha starb, so waren seine letzten Worte gemäß der Tradition, strebt unermüdlich. Die letzten Worte Christi aber sind, strebt ja nicht. Ich habe genug erstrebt und vollbracht, was immer notwendig war. Und das ist so leider so ein Missverständnis geworden in unserer christlichen Kultur. Christsein heißt, sich anstrengen, sich bemühen, sich zusammenreißen, Pflichtbewusstsein, Nächstenliebe, 10 Gebote, Pflichten, schön brav sein. Das ist letztlich nichts anderes, was wir in allen Religionen finden. Tun, 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 du musst tun, du musst leisten und wehe, wenn nicht. Und Gott schwingt die Peitsche. So ein Gottesbild haben auch manche. Aber Gott sagt, nein, ich habe es getan. Empfange mein Leben, empfange meine Liebe, empfange meine Kraft. Ich will mein Leben leben in dir durch dich. Ich will in dich hineinkommen. Ich will dich übernehmen. Ich will in dir alles sein. Du bist mir zu stark, du widerstehst mir, du bist zu toll, du vertraust deiner eigenen Kraft. Da kann ich nur daneben stehen. Ich bin ein Gentleman, ich dränge mich nicht auf. Aber wenn du sagst, komm Herr Jesus, komm in mich hinein. Wenn du ihn empfängst, dann übernimmt er dich. Dann plötzlich wird er sichtbar und leuchtet und strahlt aus deinen Augen und spricht aus deinen Worten. Und diese Attraktivität, diese Ausstrahlung, diese Faszination, die plötzlich von dir ausgeht, dieser Liebreiz, der plötzlich deine Persönlichkeit umgibt, das bist nicht du, das ist auf einmal Gott in dir. Das hat der Apostel Paulus erlebt, ich lebe nicht mehr, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Gott lebt in mir, Christus lebt in mir. Das will Gott. Er sagt, ich habe es vollbracht, damit du es nicht mehr vollbringen musst. Lass es einfach zu, lass meine Kraft in dir wirken, meine Liebe in dir fließen. Ein völlig unterschiedliches Verständnis, das zum Lebensende einerseits Buddha und andererseits Jesus Christus hinterlassen hat. Jede Form von Religion sagt, vollende das Werk. Das Evangelium von Jesus Christus dagegen sagt, empfange das vollendete Werk. Manchmal vergessen wir das auch als Christen. Unsere Hektik, unser Getriebensein, unsere Unruhe. Was macht da all das deutlich? Wir spüren einen Mangel, wir spüren eine Leere in uns. Und wir versuchen uns selber aus eigener Kraft zu vollenden. Wir fühlen uns unvollständig. Und Jesus Christus sagt, ich habe dich am Kreuz vollständig gemacht. Ich habe dich vollendet. Du fühlst dich nicht danach, aber er sagt, es ist so. Empfange es, vertraue mir. Ergreif es im Glauben. Du kannst es nicht sehen, aber es ist da. Du bist vollkommen gemacht. In dir ist kein Mangel mehr. Ich sehe dich schon am Ziel, mein geliebtes Kind. Empfange es und du wirst es erleben, dass es wahr ist. Vielleicht fühlen wir uns heute Abend nicht wertvoll. Wir mögen uns vielleicht nicht. Wir denken, wenn ich nur das hätte, wenn ich nur das erreiche, wenn ich die Beförderung bekommen hätte, wenn ich eine Partnerin hätte, wenn ich verheiratet wäre, wenn ich nicht geschieden wäre, wenn ich nicht das hätte, wenn ich nicht krank wäre, wenn ich einen Job hätte oder einen anderen Job oder schon in Pension wäre, wenn ich nur wenn, ja. Aber tief in uns, wenn wir sowas sagen, dann wissen wir nicht, dass Jesus alles schon vollbracht hat. Er hat uns vollendet. Er hat uns wertvoll gemacht. Er hat uns angenommen. Und weil wir das oft noch nicht empfangen haben, weil wir noch nicht darin ruhen, wer in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ruht von seinen eigenen Werken, wie Gott von den seinen. Gott hat für uns diesen Sabbat als Lebensstil geplant. Nicht einen Tag, nicht einen Sonntag, nicht einen Feierabend lang, sondern ein Leben ausgesorgt. Wir haben ausgesorgt, wenn wir bei Gott angekommen sind, auch schon in diesem Leben. Denn er sorgt für uns. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für uns. Christen sind sorglose Menschen. Ach, wie unverantwortlich. Man muss auch ein bisschen Sorge tragen. Na, wenn es er trägt, wer kann denn besser sorgen für uns? Er will für uns sorgen, er will für dich sorgen. Er sagt, gib mir deine Sorgen. Das ist Energieverschwendung, das macht dich krank. Du bist nicht geschaffen, nicht zu sorgen. Und da haben wir gleich schon so ein Plus vom Kreuz. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber ich habe so viele Sorgen abgelegt. Es ist so ein Wunder, was man mit Gott erleben kann. Wenn man einem tiefes Unrecht geschieht, zum Beispiel, das ist bei mir passiert, und dann gibt einem Gott die Kraft, völlig zu vergeben, sich zu versöhnen. Das passiert so selten, weil man denkt, ja, aus eigener Kraft schafft man das nicht. Aber aus Gottes Liebe und Gottes Kraft. Und am Ende sagt dieser Mensch, der dir solches Unrecht getan hat, du bist eigentlich mein bester Freund. Ja? Das wäre nie geschehen, wenn du auf ein Recht beharrt hättest, aber hätte ich die Kraft gehabt, niemals. Er, Gott, hat diese Kraft. Und ich sag's immer den Leuten, ich muss da einfach ganz kurz mal erzählen, diese Geschichte, die ich erlebt habe. Ich bin zu einer Frau gekommen, die als junges Mädchen zum Krüppel gefahren wurde, durch einen Verkehrsunfall, weil eine 61-jährige Frau überholt hat, wo es unübersichtlich war und viel zu schnell dran war und hat sie mit dem Auto erwischt. Und es war eine bildschöne junge Frau und sie wurde zum Krüppel und ihr Leben war verpfuscht. Und als ich mit ihr sprach, war es genau der 9. Todestag dieses Unfalls. Und wie der Zufall, in Anführungszeichen, so will, genau die Unfallstunde. Und dann fragte ich sie, wie es ihr denn so geht. Ich habe sie zum ersten Mal getroffen, wie es ihr so geht. Und sie sagte, sie könnte diese Frau umbringen. So eine Wut hat sie, so eine... ja, verständlich. Kann ich gut verstehen, ja, dass man so empfindet. Und dann habe ich ihr gesagt, ich kann es verstehen, aber wissen Sie, wie es ist, wenn man nicht vergibt? Schaut sie mich so an. Habe gesagt, es ist so, wie wenn man Gift schluckt und wartet, bis der andere dran zugrunde geht. Das ist, wenn man nicht vergibt. Aber wenn Sie ehrlich sind, dann wollen Sie nicht vergeben, hat sie genickt. Und wenn Sie auch ehrlich sind, dann können Sie gar nicht vergeben, hat sie wieder genickt. Aber wissen Sie, habe ich gesagt, wem das größte Unrecht auf diesem Planeten widerfahren ist? Jesus von Nazareth. Gottes Sohn, nur Liebe, nur geheilt, nur Gutes getan, nur geliebt. Und wurde unschuldig hingerichtet, grausam. Menschenunwürdigst, ja. Und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das größte Unrecht auf diesem Planeten von dem, der es erlitt, vergeben wurde und dieser Jesus Christus, Gottes Sohn ist und auferstanden ist und heute lebt, können Sie sich vorstellen, dass er möchte, dass Sie vergeben? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und können Sie sich vorstellen, dass die Kraft hat, dieser Frau zu vergeben? Ja, er schon. Er, Gott hat schon die Kraft, ihr zu vergeben. Und wenn er es möchte und die Kraft hat, dann bitten Sie es ihm doch, dass er es tut, dass er es durch Sie hindurch tut. Erlauben Sie es ihm, sagen Sie ihm, Jesus, ich habe keine Kraft dazu, aber ich erlaube es dir, machst du doch mich. Und das ist das christliche Leben. Viele Christen denken, ich muss vergeben, ich muss vergeben, ich muss vergeben, und sie schaffen es nicht. Nein, ein Christ muss nicht vergeben. Ein Christ hat den Herrn, der vergibt. Und wenn du es dem Herrn erlaubst, der Herr, sein Leben zu leben, der Herr ist die Vergebung. Du sagst, Jesus, ich kann es nicht. Du kannst ehrlich zu Jesus Christus kommen und sagen, ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben, aber ich vertraue dir, dass du es kannst und willst. Und heute erlaube ich es dir. Und ich habe erlebt, wie unzählige Male in der Seelsorge im Gespräch mit Menschen, dass tonnenschwere Lasten von Menschen fallen. Dass Menschen, die ihren Eltern nicht vergeben konnten, die ihrem Partner nicht vergeben konnten, die gefangen waren, die nicht rauskamen. Auf einmal war es so leicht. Mit Jesus Christus haben wir im Leben keine einzige denkbare Situation mehr, die uns überfordert. Denn was immer uns im Leben überfordert, schauen wir zu ihm und sagen, ist mir zu schwer, Jesus, ich gebe es dir. Du wirst verdecken, es ist kindisch. Das ist kindisch, das ist verantwortungslos. Na, ich, Jesus bietet dir ein Leben an, bei dem du selber nicht mehr leben musst. Bei dem du absolut das Leben, alles, was dir zu viel, zu schwer, zu groß, zu klein, zu komisch, zu banal, zu primitiv, zu dumm ist, ihm gibst. Und dann kommt sein Leben und er macht es. Wenn durch dich als du, die Leute denken, du bist es, aber du bist nur der Doppelgänger. Du bist sein Zeuge, du bist wie Jesus es war. Er hatte den Vater in sich. Sie sahen nur Jesus, aber eigentlich hat er den Vater in die Welt getragen. Alle dachten, es wäre Jesus gewesen, aber es war nicht der Vater. Das Leben, was ich lebe, ist das Leben des Vaters. Und er hat uns vorgemacht, wie es geht. Jesus lebt das Leben des anderen. Er macht es uns vor, wir können es auch. Ja, wir sagen immer, wir sind nicht Jesus. Na, er sagt ja, macht nichts, lass mich rein in dein Leben und du hast mein Leben in dir. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Das ist die unverschämteste, dieser Angebot, so gut, so schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Es ist wahr und es kostet doch immer was. Ich meine, gut, um es genau zu nehmen, es kostet dich dein Leben. Ja, es ist umsonst, aber es ist nicht gratis. Ich meine, das Leben hat jeder von uns. Jeder von uns hat 24 Stunden, es hat der Bettler, es hat der Millionär. Und die 400 Stunden kann man investieren, dein Leben. Und sie kannst du sie investieren, du kannst diese 400 Stunden Jesus Christus geben. Und wenn du es tust, dann nimmt er sie. Und er lebt sein Leben durch dich und es gibt nichts Herrlicheres. Ich sag euch eins, sich selbst loszulassen ist das Befreiendste, was es geben kann. Wir haben eine tierische Angst, wir haben eine Angst, uns zu verlieren. Ich sage euch eins, wir sind schon verloren. Und je bälder wir es merken, umso freier werden wir. Wenn wir merken, dass wir verloren sind, dann lass dich doch finden von ihm. Ach, ich habe Angst, mich zu verlieren, mein Leben, mein Ziel, meine Bestimmung, meine Karriere zu verlieren. Wir sind schon längst verloren. Lass dich doch finden. Er ist der gute Hirte, er sucht dich. Er sucht die Schafe. Darum ging er ans Kreuz, ins Auferstatten von den Toten. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Einfacheres. Es ist kinderleicht. Man muss nicht studiert haben. Man muss nicht die Relativitätstheorie begreifen. Es kann jeder, der Kleine, der Große. Jeder kann Jesus empfangen. Es ist für keinen zu schwer, für keine Kultur zu kompliziert. Und noch etwas drücken diese Worte aus: Mich dürstet. Und ich komme jetzt gleich zum Schluss. Durst steht in den Psalmen für Sehnsucht. Für die gewaltig große Sehnsucht. Hören wir noch einmal eine Stelle aus diesem Buch der Psalmen. Das sind die schöne Dichtungen im Alten Testament. Psalm 42. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Das ist Sehnsucht. Ob wir es schon spüren oder nicht, unsere Seele hat Sehnsucht nach Gott. Wir sind vielleicht haben wir, wie manche Leute auf die Signale des Körpers nicht hören und nicht gelernt haben, auf die Signale des Körpers zu achten, wie ich schon sagte, haben wir es auch verlernt, auf die Signale unserer Seele zu hören und zu achten. Aber unsere Seele verlangt eigentlich tief drin nach Gott. Du magst es Glück nennen oder Prestige oder Karriere oder was auch immer. Es ist letztlich Gott. Es ist die Quelle, der Ursprung, das Ziel, das wir suchen. Psalm 25, nach dir, Herr, verlangt mich. Oder Jesaja, das Buch Jesaja wieder, Kapitel 26. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts. Wir können manchmal nicht schlafen. Wir haben Sehnsucht eigentlich nach Gott. Psalm 143. Herr, meine Seele dürstet nach dir. Wie ein dürres Land. Ein dürres Land mit einem rissigen Boden. Ausgedorrter Boden. Trocken, rissig, so richtig klaffend. Vielleicht ist es ein Bild für einen Herzensboden. Klaffend, dürstend, verlangend nach Gott. Lang nicht mehr gegossen worden mit Liebesregen vom Herrn. Psalm 63, das letzte Psalmwort jetzt, Psalm 63, auch so ein Sehnsuchtsvers. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Und wenn Jesus Christus am Kreuz sagt, mich dürste, dann drückt er damit seine eigene Sehnsucht nach dir aus. Er dürstet nach dir. Es verlangt ihn nach dir. Er hat dich am Kreuz gesehen. Du warst noch gar nicht auf der Welt. Bevor es dich gab, in die Zukunft hinein, er sah dich heute hier sitzen. Er sah dich. Er sah dich und sein ganzes Herz ging hinaus zu dir mit großer Liebe und Verlangen. Der Sohn Gottes dürstet nach dir. Er dürstet nach dem Lohn seiner Schmerzen. Jesus will dich. Jesus will dich, koste es, was es wolle. Und kein Preis ist zu hoch. Und du fragst dich, was bin ich eigentlich wert? Es gibt alte Menschen, die sind im Altersheim oder sonst wo, die sagen, wenn ich gehe, welcher Hahn kräht nach mir? Was bin ich? Wem fehle ich? Wer denkt an mich? Was gehe ich überhaupt ab? Ist die Welt irgendwo ärmer ohne mich? Ich sage es dir, du bist Jesus so viel wert, dass es ein Leben für dich gab. Und wisst ihr, wenn es gibt Antiquitäten, es gibt Dinge, für die sind Leute bereit, 1 Million zu zahlen. Ist doch bloß ein alter Holztisch. Aber Menschen sind bereit, 1 Million zu zahlen dafür. Vielleicht gehört es irgendwem, einem besonderen Menschen oder was weiß ich was. Es hat irgendwas Besonderes. Wisst ihr, ein Gegenstand, ein Mensch, irgendetwas bemisst seinen Wert davon, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und Jesus war bereit, für dich sein Leben zu investieren, sein Leben zu zahlen. So viel bist du ihm wert. Schau auf das Kreuz und schau, wie Jesus den teuersten und allerkostbarsten Preis bezahlt, um dich zu bekommen. So unendlich viel bedeutest du Gott, so unermesslich kostbar bist du ihm. Und so viel Verlangen, so viel ungestillte Sehnsucht hat er nach dir. So uninniglich sehnt er sich nach dir. So ungeheuerlich, wie ein Verdurstender nach Wasser verlangt. Und manche Leute fragen sich ja, was habe ich eigentlich davon, dass ich an Jesus glaube? Aber das ist eigentlich nicht die wirklich richtige Frage. Was hat Jesus davon? Was hat Jesus von dir? Er hat dich gemacht. Er hat dich erkauft in seinem Blut. Er hat für dich gelitten. Was hat er von dir? Bekommt er dich? Bekommt er den Lohn für all seine Qualen? Und das war die Frage, die den Grafen Nikolaus von Zinzendorf im 18. Jahrhundert so stark verändert hat, als er in einer Galerie ein Bild sah mit dem gekreuzigten Jesus und da stand dieser eine Satz drunter, das tat ich für dich. Wie lebst du für mich? Und das hat sein ganzes Leben verändert und die Herrnhuter Missionare sind in die ganze Welt gegangen und haben diese gute Botschaft weitererzählt. Und da gab es, das muss ich noch zum Schluss erzählen, da gab es zwei, die haben erfahren, dass im Atlantik auf einer Insel ein rücksichtsloser, gottloser Sklavenhalter ist, der 3000 Sklaven hält und gesagt hat, auf meine Insel kommt kein Missionar und kein Prediger. Sollte einer stranden, wird er hier inhaftiert, damit er ja nicht irgendwie was von dem Blödsinn verzapfen kann. Ja? Also, und dann haben die es gehört. Und das waren auch wohlhabende Leute, wie Graf Zinzendorf auch ein Adliger war und über Vermögen verfügte, so verfügten diese jungen Leute auch über Vermögen. Und ihre Liebe war so groß, dass diese Sklaven nicht verloren werden, dass diese 3000 Sklaven erreicht werden, dass sie gesagt haben, wir sind bereit, dass wir uns in die Sklaverei verkaufen. Und dieser Sklavenbesitzer, der willigte ein, sagte aber, mit dem Geld, was ich euch abnehme, mit diesem Geld müsst ihr sozusagen das Geld, was ich euch dafür gebe, dass ihr meine Sklaven werdet, mit diesem Geld müsst ihr eure eigene Überfahrt bezahlen. Und das haben sie gemacht. Und die waren Anfang 20. Und als da in Hamburg dann das Schiff ablegte und das Tau sich abrollte und die Eltern da standen und die Taschentücher sich die Augen rieben, weil das ist ja ein Wahnsinn, die Leute schütteln den Kopf für eine Verschwendung eines jungen Lebens. Da haben die gerufen und das war das Motto und das war das war's, was diese Herrnhuter Missionare aussehen. Sie sagten, damit das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, den Lohn für seine Qualen bekommt, den Lohn für seine Schmerzen bekommt. Dafür haben sie ihr eigenes Leben Gott zurückgeschenkt. Ich meine, das ist eine Liebe, das kann nur, das ist eine Liebe, die vergleichbar ist dieser Liebe von Jesus am Kreuz. Und das wird er nicht von uns verlangen, das ist etwas, was das Höchste ist, was sie auch freiwillig taten. Ja? Das hat Gott von ihnen nicht verlangt, das haben sie freiwillig aus Liebe getan, diese Missionare. Aber er möchte dich haben, er möchte dich leben, er möchte dich übernehmen, er möchte dich lieben, dass du dich liebhaben lässt von ihm. Und darum geht es. Was hat Jesus Christus von dir? Er hat dich gemacht, er hat dich gesegnet mit Leben und mit allem Guten. Was hat er von dir? Ich möchte euch jetzt noch ein Gedicht zeigen und auch vorlesen, das ich vor 15 Jahren geschrieben habe, weil mich das so berührt hat, dass das Gedicht heißt »Für dich«. Ach so, okay. Okay. Sehen dieses faszinierende Bild von Salvatore Dali, das habe ich dazu gewählt für diese Darstellung, dieses Gedichts, weil das dazu passt, im Kreuzigte Christus. Ein Mensch aufgespannt zwischen Himmel und Erde, zwischen den Weiten des Universums, zwischen Leben und Tod, zwischen den Abgründen deiner Schuld. Ein Mann aufgespannt über der Schlucht des Unglaubens, über der Blindheit menschlichen Spotts, am Pfahl des Ekels, am Stamm der Schmerzen, am Kreuz der Schande. Ein Körper entblößt, gepeinigt, gemartert, zerschlagen, durchbohrt, für dich. Ein Gott erniedrigt, entehrt, verhöhnt, verachtet, verflucht, für dich. Einer, der alles gibt, im Todeskampf. Er stöhnt, er blutet, er schreit, willst du mich denn nicht? Ein Blick, deine Augen treffen die seinen, du siehst Tiefe, Tiefe, unfassbare Tiefe seiner Liebe für dich. Jesus, der Gottmensch, trug deine Schuld, er litt deine Strafe, seine Fesseln Freiheit für dich, seine Schmerzen Heilung für dich, sein Tod Leben für dich, seine Auferstehung Hoffnung für dich. Lass nicht zu, dass alles vergeblich war für dich. Nimm ihn an. Lass Jesus Gott sein für dich.